Ich möchte die Predigt mit einem kurzen Gebet beginnen.
Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank für deine Gegenwart. Hab Dank, dass du hier bist, dass du real bist. Herr, wir bitten dich, dass du auch jetzt, heute, unsere Herzen und Ohren öffnest mit deinem Geist, dass wir hören lernen auf dein Wort, auf dein Reden, wie Jünger es tun. Herr, du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
Alles Liebe, was nach Hause ruft. Die Liebe, von der uns Professor Hans-Joachim Eckstein uns so anschaulich uns vor Augen gemalt hat, diese bleibt eben nicht ohne Folgen. Sie ist bedingungslos, sie ist voraussetzungslos, aber sie hat Folgen. Umkehr und Mission, das ist das Thema, was mir gestellt worden ist. Und ich habe in den Ende der 90er Jahre eben meine Doktorarbeit angefangen bei Herrn Professor Eckstein in Tübingen. Und ich kann mich erinnern, das Thema war Umkehr und ein zentraler Text war eben Lukas 15. Und es ist alles super gut gelaufen. Ich habe gedacht, oh, das läuft gut. Bis ich dann an einem Moment tatsächlich an einem Punkt gelangt bin, wo ich nachdenken musste, ob ich die Doktorarbeit aufgebe. Das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Aber es war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, das schaffe ich nicht, das klappt gar nicht. Und wann war dieser Punkt? Als ich genau auf Lukas 15 getroffen bin. Und zwar deswegen, ich habe dann angefangen, es gab ja mehrere Bibeltexte, ich habe dann angefangen zu recherchieren und dann hört es gar nicht mehr auf. Tausende von Jahren über diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Lukas 15, ein Aufsatz nach dem anderen, ein Buch nach dem anderen. Also eine unüberschaubare Flut von Literatur, wo ich dann gemerkt habe, in diesem Millennium wird das nichts mehr mit der Dissertation, weil ich einfach gedacht habe, ich komme da einfach nicht durch. Ich weiß nicht, wie ich diesen Text tatsächlich exegetisch behandeln soll, bei so einer Flut von Literatur. Und die Frage, die sich da, also mit Gottes Gnade und mit der unendlichen Geduld von Herrn Professor Eckstein ist es doch anders gekommen, es ist gut geendet. Aber ich habe mir damals schon die Frage gestellt, woher kommt dieser Fokus, diese Besonderheit dieser Geschichte in Lukas Kapitel 15, die immer wieder in der Literatur auftaucht, in Kunst, in Musik. Wir kennen das Bild von Rembrandt, das ist uns, glaube ich, allen bekannt, in Liedern. Und als ich mal in Rembrandt Haus in Amsterdam war, da hat uns der Museumsführer tatsächlich gesagt, er war eigentlich auch kein Christ, dass es immer wieder Besucher gibt in diesem Rembrandt Haus, die stundenlang nur vor diesem Bild von Rembrandt stehen, der verlorene Sohn, und sich dieses Bild angucken und tatsächlich dann auch Umkehr oder eine Bekehrung stattfindet. Und ich finde das faszinierend und ich frage mich, was ist der Grund, was mag der Grund dafür sein, dass diese Geschichte, diese Erzählung so eine andauernde Wirkung in der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit erzeugt hat. Was ist ihre Botschaft und worin liegt ihre Kraft, Menschen zu berühren und zu bewegen? Und zwar zu bewegen auf Gott hin. Lukas 15 beginnt mit der Einleitung in den ersten drei Versen und ich lese es Ihnen kurz vor. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Hier Jesus benutzt das Singular, also diese Einzahl, nicht Gleichnisse, sondern er sagt dieses Gleichnis, Parabole, und macht damit deutlich, dass es ein Gleichnis ist, ein Gleichnis, das mit drei verschiedenen Geschichten eigentlich ein einziges Thema zur Sprache bringt, und zwar die Umkehr der Sünder. Wenn wir die Geschichten vom Schaf und von dem Groschen und dann von den Söhnen ansehen, merken wir, dass eine Steigerung stattfindet. Es fängt an mit 100 Schafen, ein Schaf geht verloren, der Hirte geht hinterher, findet das Schaf, holt es zurück, alle freuen sich, gibt eine Riesenparty. So groß ist die Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, als über die 99 Gerechten. Dann gibt es eine Steigerung, jetzt sind es nicht mehr 100, sondern 10 Silbergroschen. Und davon geht eins verloren. Die Frau sucht überall in dem Haus nach, fegt und findet den Groschen, geht dem Groschen hinterher. So freut sich die Engel im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Und dann gibt es die ultimative Steigerung, und darum geht es auch heute. Ein Vater hatte 2 Söhne, also 100 Schafe, 10 Groschen, 2 Söhne. Ein Vater hatte 2 Söhne. Davon kommt der Jüngere zu dem Vater, ist ganz schnell, also die Geschichte geht unheimlich schnell in den ersten Versen. Der Jüngere kommt zum Vater und sagt, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht, obwohl der Vater noch gar nicht gestorben ist, will er sein Erbe haben. Dann geht er in ein weites, fremdes Land, so weit wie möglich vom Vaterhaus weg, verprasst es alles, und das ist innerhalb von 1-2 Versen geredet. Er verprasst alles, und dann endet er in der Hungersnot, in der Fremde, muss dann zu einem fremden Bauern und dann zu den Schweinen. Und das ist ja schon für die Hörer damals ganz, ganz schwierig, Schweine und dann auch noch ausländische Schweine, also heidnische Schweine, es geht schon mal gar nicht. Und dann auch noch, und jetzt kommt es, aber eigentlich the bottom, also wirklich tiefer geht es nicht, warum? Sogar das Essen, was die Schweine, die heidnischen Schweine bekommen, ist für ihn zu gut. Nicht einmal das wird ihm zugesprochen. Das heißt, er ist wirklich wie ein Rock Bottom. Also tiefer kann jemand nicht sinken. Schlimmer kann ein sündiges, ein versagendes Leben nicht aussehen. Und dann kommt dieser Sohn eben zum Gedanken, merkt, ich verhungere hier. Ich will jetzt wieder zu meinem Vater zurückgehen. Und dann nimmt er sich vor, ich werde ihm sagen, ich bin es nicht wert. Ich habe vor dem Himmel und vor dir gesündigt, Vater. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem Tagelöhner. Ja, so geht er nach Hause zurück. Von Weitem sieht es der Vater, und die Geschichte ist bekannt, tausende von Jahren. Der Vater reagiert ganz anders. Er rennt. Also wer schon mal im Orient war, in Asien, selbst wenn der Bus vor deinen Augen wegfährt, rennt man nicht. Vor allem nicht, wenn man über 50 ist. Also als ein Mann sowieso nicht. Dann fährt der Bus, lass ihn fahren dahin. Aber man rennt nicht, um einen Bus zu bekommen. Dass der Vater rennt, Dramon, er rennt, er sieht von Weitem seinen Sohn, rennt hin, und während der Sohn sein, was er sich vorgenommen hat, seine Worte sagt, unterbricht ihn der Vater und sagt, bringt das beste Gewand, bringt den Ring, bringt die Sandalen, schlachtet das gemästete Kalb, mein Sohn war verloren, er ist wiedergefunden worden, er war tot und ist lebendig. Eine unheimliche radikale Reaktion, eine unheimlich radikale, unmissverständliche Antwort, wie die Sünder, die umkehren, aufgenommen werden. Ich möchte diese Geschichte an einer Geschichte, weil wenn ich diese so Geschichte erzähle, dann leben wir in einer anderen Zeit. Erstens ist es mit den Schweinen sowieso nicht, also dieser ganze Gedanke, was soll jetzt daran so schlimm sein, wenn ein Sohn ein bisschen weggeht von dem Vater, und dann hat er halt ein bisschen das verkackt. Was ist daran jetzt so schwierig? Um das noch einmal deutlich zu machen, möchte ich es an einer Geschichte veranschaulichen, die bei mir gesessen hat. Und zwar war ich im Bengelhaus, ich bin ja aus Korea gekommen, sehr konservativ, in Korea Theologie studiert, und dann war ich in dem pietistischen Albrecht Bengelhaus in Tübingen, sehr gut aufgehoben. Und ich erinnere mich, dass ein Pfarrer aus Berlin, der mit Suchtabhängigen, Drogenabhängigen und Obdachlosen gearbeitet hat, der kam in diesen, ich nenne es immer liebevoll, Pietkong, also diese pietistische Hochburg, und da saßen so über 100 Studierende der Theologie, saßen da, und ich war so gerade am Anfang, wir sitzen da, und er erzählt eine Geschichte. Und erzählt eine Geschichte von, ich nenne mal den Mann Peter. Ja, er erzählt die Geschichte von Peter, der drogenabhängig war, über 25 Jahre, also wirklich auf dem Strich und schon sowas von kaputt. Kriegt nichts mehr hin, also ist voll gegen die Wand gefahren und holt sich nur noch für 5 oder 20, wie viel Kohle, halt ein Dings nach dem anderen, einen Spritzer nach dem anderen. Den trifft der Pfarrer, macht einen Straßeneinsatz, und es kommt zu diesem Wunder, der Peter bekehrt sich. Nach 25 Jahren oder Drogenabhängigkeit bekehrt er sich, und er findet zu Jesus, wird von heute auf morgen geheilt, ist frei von den Drogen und kommt zurück nach Hause. Und er ist so begeistert von diesem Jesus, dass er sagt, ich habe so viele Freunde, er war ja 25 Jahre fast auf dem Strich, also ich habe so viele Freunde, die müssen von dieser Botschaft hören. Und er sagt, obwohl er selber frei geworden ist von dieser Drogenabhängigkeit, von heute auf morgen, sagt er nach ein paar Jahren, ich will auf die Straße zurück. Ich habe zu viele Menschen, die immer noch Jesus nicht kennen, die immer noch in diesem furchtbaren Schweinestall, also am Boden ihres Lebens kratzen. Der Arzt und auch der Pfarrer hat zu ihm gesagt, Peter, das ist ganz toll, dass du dieses missionarische Herz hast, aber dein Körper ist so gedrillt auf Drogen, über 20 Jahre. Das schaffst du nicht. Du wirst es nicht schaffen, wenn du wieder zurück in diese Szene gehst, wo ständig Spritzen ausgetauscht werden. Dein Körper wird das nicht schaffen. Ich würde es dir abraten. Und der Peter sagt, nein, ich muss trotzdem zurück. Es gibt zu viele. Und ich weiß, wer diese Leute sind. Also geht er zurück, trotz der Warnung. Und ein paar Jahre läuft super gut. Und er holt einen nach dem anderen und sagt, guck mich an, ich bin geheilt, guck mich an, ich bin Jesus-Nachfolger. Und die Leute kommen zum Glauben, es ist eine tolle Arbeit. Und dann sagt der Pastor oder der Pfarrer, nach 2-3 Jahren ist er wie vom Erdboden verschluckt, der Peter. Er kommt nicht zu der Gemeinde, man kann ihn nicht erreichen und 1-2 Jahre lang hört man gar nichts mehr von ihm, nichts. Niemand weiß, was mit dem Peter passiert ist. Und dann irgendwann läuft der Pfarrer eben nach 2 Jahren ungefähr, läuft er wieder durch diese Straßen, wo die Drogenabhängigen da hängen. Und dann sieht er, wie so ein Klumpen am Straßenrand liegt. Völlig zerstochen, die Tausende von Stichen, völlig heruntergekommen in seinem eigenen Urin. Oder liegt er da und er erkennt, dass es der Peter ist. Tot. An dem Straßenrand, wie gesagt, voll mit Drogen aufgepumpt, liegt er da. Und ich erinnere mich, weil die Atmosphäre im Bengelhaus, bis dahin hatten wir uns alle gefreut, boah, es ist eine tolle Umkehrgeschichte, ja, Jesus ist Sieger. Und in dem Moment, wo wir dann gehört haben, er liegt tot, Peter liegt tot, da ist zurück in dieses alte Leben, da war die Atmosphäre wirklich so Weltuntergang, so ganz bedrückt, ganz depressiv. Und niemand wusste, was sagen. Und jetzt kommt's. Während wir also alle da sitzen und denken, oh, was für ein furchtbares Ende. Es hätte eigentlich siegreich enden müssen und jetzt ist er zurückgekehrt in die Drogen. Sagt der Pfarrer, guckt er uns an und sagt, Sie denken wahrscheinlich alle, oh, was ist jetzt passiert? Es hätte anders enden sollen. Jesus als Sieger. Ich bin gewiss, sagt der Pfarrer, dass Jesus diesen Sterbenden in seinem eigenen Urin, zurückgefallenen, drogenabhängigen Peter gesehen hat und zu ihm diese Worte gesagt hat. Und es hat sich bei mir eingebrannt. Er hat gesagt, komm zurück, komm heim nach Hause, mein Sohn. Du hast genug gekämpft, du hast genug gekämpft. Komm nach Hause, mein Sohn. Und dieser Schock war größer als der erste. Es hat mein Horizont, nicht nur bei mir, sondern auch von all diesen pietistischen Theologen, hat es weggesprengt. Warum? Weil wir das, also ich komme aus einer Glaubensprägung. Es gibt, man bekehrt sich zu Gott und dann gibt es Höhen und Tiefen. Ne? Manchmal ist man siegreich, dann gibt's wieder, hat man wieder eine Sünde begangen. Man ist wieder auf dem Höhepunkt, dann wieder unten. Und wichtig ist, dass man, wenn man stirbt, genau am Höhepunkt ist und nicht unten. Dass man sagen kann, am Höhepunkt stirbt man und dann hat man siegreiches, den Glauben gewahrt, mein Lauf vollendet. Das ist ganz schlecht, wenn man gerade am Tiefpunkt ist und dann eben Porno geschaut hat, wieder die Sünde begangen hat, drogenabhängig geworden ist, wieder in Alkohol zurückgefallen und dann geht man. Das ist die Prägung, aus der ich komme. Und diese Radikalität der Antwort, dass der Pfarrer sagt, von einem Gott redet, der diesen Peter tot mit Drogen vollgepumpt, ein Sünder, zu ihm nicht sagt, du Sünder, sondern mein Sohn, komm nach Hause, mein Sohn. Du hast genug gekämpft gegen diese Sucht in deinen Adern. Du hast genug und gut gekämpft, komm nach Hause, mein Sohn. Und das ist die Radikalität der Gnade, die meinen Horizont schier weggewischt hat, meine Glaubensprägung schier weggewischt hat, weil es so unvorstellbar, unfassbar und trotzdem tief in mir die Gewissheit da war, was der Pfarrer da sagt. Stimmt. Es stimmt. Und es ist genauso, wie Herr Professor Eckstein gesagt hat, nicht, weil es mein Gefühl mir sagt, weil das war ein Schock. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Gott zu diesem Peter sagt, mein Sohn, komm nach Hause. In diesem Zustand. Ganz tief. Oder meine Prägung hat auch mir das nicht gesagt. Die hat gesagt, das ist genau der Gegenteil. Sondern weil es Jesus Christus selber in diesem Gleichnis, Lukas 15, so unmissverständlich gesagt hat. Deswegen war in mir und ich glaube in fast allen, die in diesem Saal saßen damals, die Gewissheit da, was dieser Pfarrer sagt. Wie dieser Jesus auf Peter geschaut haben muss, wie er ihn nach Hause genommen haben muss. Das ist Evangelium. Warum? Weil es so hier steht. Dieser jüngere Sohn, der zurückkommt und wo der Vater ihm entgegenrennt und nicht sagt, du Versager, was riechst du nach Schweinen und jetzt kommst du zurück, nachdem du alles verprasst hast. Zu ihm hinrennt, ihn umarmt, ihn nicht aussprechen lässt, ihn küsst, ihm alles wieder zurückgibt, was sein Sohnstatus braucht. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen, mache mich deswegen zu einem Tagelöhner. Klaus Bockmühl hat mal diesen Satz gesagt, was Mission ist, entscheidet sich daran, was man unter Umkehr, was man unter Bekehrung und Erlösung versteht. Ich bin ja bei der Liebenzeller Mission und deswegen ist es nochmal ein ganz besonderes Thema. Was Mission ist, liebe Brüder und Schwestern, entscheidet sich daran, was man unter Umkehr, was man unter Bekehrung und Erlösung, also gerettet sein, versteht. Was bedeutet dann gerettet sein? Man ist erlöst und gerettet, aber es gibt im Leben immer wieder diese Höhen und Tiefen. Die Sünden und die Fehler und das Versagen, die sich im Leben immer wieder und immer wieder wiederholen. Bei jedem von uns. Manche sind mehr bekannt, manche sind weniger bekannt, aber es gibt diese Momente. Und wir müssen darauf achten. Wir müssen darauf achten, dass wir im Moment unseres Todes siegreich uns auf der Höhe, wenn möglich auf dem Zenit unseres Glaubens befinden. Sonst war alles fromme Leben umsonst. Wenn das unser Verständnis von Bekehrung, von Umkehr und Erlösung ist, liebe Brüder und Schwestern, dann wird unsere Mission genau das widerspiegeln. Genau das. Du bist herzlich eingeladen, du bist jetzt zu Gott zurückgekehrt, aber sei wachsam, bleib auf dem Weg. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem Tagelöhner, zu einem Knecht. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie merken, es ist nicht Gnade, nachdem dieser jüngere Sohn hier bei seiner Rückkehr nach Hause fragt, nicht wahr? Er fragt, also er sucht, noch erwartet er Gnade vom Vater, sondern als Knecht, als Tagelöhner will er nun sein Dasein fristen auf dem Hof des Vaters. Das heißt, er bittet nicht um Gnade, sondern um Arbeit und Lohn. Er bittet nicht um Gnade, er sucht und erwartet nicht Gnade, sondern er bittet um Arbeit und Lohn, damit er nicht verhungern muss. Und es ist die unmissverständliche Antwort und Reaktion des Vaters, die in ihrer unerhörten Radikalität, ich möchte es noch einmal betonen, Radikalität, die unseren Horizont wegwischt von dem, was wir als Liebe verstehen, als Annahme verstehen. Es ist diese Radikalität, die alle Grenzen damals und auch heute sprengt und diese Geschichte vom verlorenen Sohn zu der zentralen Botschaft des Evangeliums macht, die auch heute, tausende Jahre später, nichts von ihrer Kraft verloren hat. Manche Studierenden haben mich dann gefragt, ja, Frau Kim Rauchholz, wo ist eigentlich jetzt die Umkehr passiert bei dem jüngeren Sohn? Und ich sage immer, die ist nicht passiert bei den Schweinen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, Bestandaufnahme, der hat einfach gemerkt, er verhungert. Er verhungert, das war eine rationale Entscheidung, ich werde mich aufmachen, da werde ich wenigstens nicht verhungern. Da ist noch nichts von dieser Umkehr die Rede, die Joel sagt, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Da ist nichts sichtbar. Er geht zurück, weil er ganz rational merkt, ich verhungere hier. Und beim Vater kann ich wenigstens arbeiten und meinen Lohn eben. Und ich glaube immer, da wo die Umkehr wirklich stattgefunden hat, ist wahrscheinlich in dem Moment, wo er den Vater auf sich zugerannt kommen sieht. Wo er merkt, wie er umarmt wird. Das, was Herr Professor Eckstein gesagt hat, dieses, der Vater fragt nicht ein einziges Mal, wo, warum, was. Völlig unerwartet. Das erste Gewand, der Ring, die Sandalen, alles. Bringt's her, schnell. Mein Sohn ist wieder da. Dass in dem Moment das Herz des jungen Mannes gebrochen sein muss. Dass da die Umkehr stattfindet, von der die Geschichte spricht. Aufgrund der Liebe, dieser absoluten, unerwarteten Gnade und Annahme, die hier geschieht. Zum zweiten Teil, ein Vater hatte zwei Söhne. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil, das lernen wir auch in der Theologie, das Gleichnis ist ja eigentlich ausgerichtet auf die Schriftgelehrten und die Pharisäer. ne, die in dieser Geschichte so den älteren Bruder darstellen. Und der ältere Bruder kommt nochmal ins Blickfeld. Und ich möchte das auch ganz besonders im Kontext der Bekehrung und der Umkehr nochmal aufbringen. Der ältere Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen, Singen und Tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Und der Knecht aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Der so lange schon im Glauben steht. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Und jetzt kommen die Worte, die der ältere Sohn dem Vater sagt und die uns allen eigentlich bekannt sein müssen, ob nun aus Bibelkunde oder aus eigener Erfahrung. So viele Jahre diene ich dir. So viele Jahre gehe ich schon zur Gemeinschaft. So viele Jahre bin ich schon dabei. So viele Jahre diene ich dir und habe noch nie ein Gebot von dir übertreten. Und du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein und hätte feiern können. Nun aber, da dieser dein Sohn, also gar nicht der Bruder, da dieser dein Sohn zurückgekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Und liebe Brüder und Schwestern, die Antwort, die der Vater seinem älteren Sohn gibt, steht in ihrer Radikalität zu der Reaktion dem jüngeren Sohn gegenüber in nichts nach. Er sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Ziegenbock, gemästete Kalb, alles ist dein. Du hättest nicht mal fragen müssen. Du bist kein Knecht. Alles, was meines, ist dein. Was bedeutet das? Ziegenbock, gemästetes Kalb, alles steht dir frei. Es ist interessant zu sehen, dass bei beiden Söhnen nicht zwei völlig verschiedene Lebenswege, der eine mit Huren alles verprasst, bei den Schweinen gelandet, der andere so viele Jahre beim Vater geblieben und seine Pflichten nachgegangen. Es ist interessant, dass bei beiden Söhnen die Frage der Knechtschaft und Kindschaft eine Rolle spielt. Der jüngere Sohn, der sich nicht mehr für wert hält, ein Sohn zu sein im Hause seines Vaters und darum bittet, als Knecht, als Tagelöhner bleiben zu dürfen. Und der ältere Sohn, der all diese Jahre über im Hause des Vaters geblieben war, aber nicht als Sohn, sondern als Knecht. Nicht als Tochter, sondern als Sklavin, als Knecht. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben. Ich habe kein Gebot übertreten. Bin immer brav gewesen. Habe auf alles verzichtet. Und bin schon so lange dabei. Und du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben. Und die Antwort des Vaters an beide Söhne ist unmissverständlich. Ich wiederhole noch einmal. Unmissverständlich, unanfechtbar in ihrer Radikalität und Klarheit. Du bist und bleibst mein Kind. Dieses Gleichnis, das eben an die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet ist, das sind Menschen, liebe Brüder und Schwestern, die mit vollem Ernst in der Sachsenlandhalle an einem heutigen Tag zusammenkommen. Mit vollem Ernst, mit vollem Eifer und mit der ganzen Strenge des Gesetzes an Gott geglaubt haben. Die älteren Söhne, die älteren Töchter. Und die gemurrt haben, weil Jesus die Sünde annimmt. Bedingungslos, voraussetzungslos. Was wird dann mit den Bedingungen, die ich alle erfüllt habe? An die Sonntage, wo ich nicht Fußball gespielt habe. An all die Miniröcke, die ich nie angezogen habe. Auch wenn ich die Beine dazu gehabt hätte. Ja, es waren so mein Themen. Als Pastorentochter. Was ist mit mir? Ich habe es doch mir verdient. Ich bin doch geblieben. Ich bin nicht rausgebrochen wie der Jüngere oder wie die jüngere Schwester. Was ist dann damit? Und was mich an dieser Geschichte immer wieder und immer wieder so fasziniert, ist die Tatsache, dass Jesus die Gedanken und Anklagen kennt von Ihnen und von mir. Nicht von allen von Ihnen, das will ich gar nicht sagen, aber von vielen von uns. Weil diese Geschichte ist ja erfunden von Jesus selber. Ne? Das heißt, jedes Wort, jedes Element in dieser Geschichte ist ganz bewusst so und nicht anders gesagt worden. Und sie ist ganz bewusst so und nicht anders eingesetzt worden. Und Jesus spricht für die vielen älteren Brüder und Schwestern. Ich finde das unfassbar warmherzig. Auch wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten das gar nicht gesagt haben. Jesus spricht für uns und spricht diese Worte aus. So viele Jahre diene ich dir. Ist das nicht dein Gedanke? Und ich habe noch nie ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben. Ich hätte nie feiern. Ich habe nie feiern können. Alles, was mein ist, ist dein. Ich mache dich nicht zu einem Knecht. Wie viele Ziegenböcke wären denn genug? Zwei? Oder doch das gemästete Kalb, reicht das für dein Engagement? In meinem Reich zwei gemästete Kälber, reicht das? Oder du warst in der Mission, willst du vier? Das ist nicht die Antwort Gottes. Du zwei, du drei, du gar nichts oder vielleicht ein Ziegenbock? Er macht uns nicht zu Sklaven, sagt, alles, was mein ist, ist dein. Du hast freien Zugang. Alles, was mein ist, ist dein. Das ist der Unterschied zwischen Knecht und Kind übrigens. Ich komme zum Schluss. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Menschen einladen, nach Hause zu kommen, wenn wir Menschen einladen zur Umkehr, dann laden wir sie nicht ein, als Tagelöhner nach Hause zu kommen, um Gott wie Sklaven zu dienen, sondern wir laden sie ein, als Kinder, als Erben nach Hause zu kommen, als Söhne und Töchter Gottes. Und weil Paulus das in seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus verstanden hat und nicht nur verstanden, sondern auch erfahren hat an seinem eigenen Leibe, ich, der Verfolger der Gemeinde, der es nicht verdient hat, deshalb kann er in seiner Gefangenschaft als König Agrippa zu ihm sagt in Apostelgeschichte 26, es fehlt nicht viel und so wirst du mich auch noch überreden und einen Christen aus mir machen. Antwortet Paulus in einer Freiheit und Gewissheit, ich wünsche vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, König Agrippa, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen dieser Fesseln. Alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, gerettet, frei, versöhnt, geliebt, ein Kind Gottes, das durch nichts, weder Leben noch Tod, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch durch irgendeine andere Kreatur, und da schließt mich übrigens auch ein, uns selber, weil wir sind Kreaturen. Weder durch noch irgendeine andere Kreatur von dieser Liebe Gottes getrennt werden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Umkehr und das ist Mission. Amen.